Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Und am Mikrofon begrüßt euch heute Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Plattformsendung bei Radio Free FM. Die vergangene Bundestagswahl hat es wieder einmal gezeigt. Der Klimaschutz ist mittlerweile bei den Menschen angekommen. Und das ist auch gut so, denn wir haben ja wirklich ehrgeizige Ziele zu erreichen, wenn wir ernsthaft unser Klima schützen wollen. Weltweit dürften wir ab sofort nur noch rund 300 Gigatonnen CO2 ausstoßen, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können. Klingt nach viel, aber unser CO2-Budget ist halt schon um rund 90% verbraucht. Da wird, bildlich gesprochen, die Luft dünner. Den Sand in Kopf stecken gilt nicht, sagt unser heutiger Gast und forscht lieber gemeinsam mit seinen MitarbeiterInnen an Lithium-Ionen-Batterien, PEM-Brennstoffzellen und Wasserstoff. Alles wichtige Technologien, um zum Beispiel zukünftig auch unsere Promis auf den Straßen möglichst umweltschonend fahren lassen zu können. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Professor Markus Hölzle.
Hallo Herr Taubert.
Wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, wie immer. So ein paar Facts rund um Ihre Person sind sozusagen genau jetzt richtig.
Ja, wunderbar. Also Markus Hölzle mein Name. Ich führe den ehrenwerten Titel eines Professors seit etwa einem Jahr und ich leite die Aktivitäten des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Ulm, ganz kompliziertes Wort, ein Institut, das 30 Jahre alt ist, das vom Land Baden-Württemberg mal gegründet wurde, mit der Aufgabe, neue Technologien aus der Universität, aus der Wissenschaft heraus einfach in Produkte umzusetzen, also Entwicklungen schneller in den Markt zu bringen. Und die Themen waren eben Sonnenenergie, waren Brennstoffzellen, waren Batterien, sind heute noch Sonnenenergie, sind Brennstoffzellen, sind Batterien. Und heute können wir alle mit den Themen was anfangen. Aber wenn wir mal 30 Jahre zurückschauen, dann war das eben irgendwas für Satelliten und für irgendwelche Spezialanwendungen. Mhm. Also ich bin hier seit einem Jahr, habe aber schon mal eine Zeit in Ulm verbracht, nämlich fast 10 Jahre als Student und als Doktorand an der Universität auf dem Eselsberg. Damals noch ganz abgelegen, nur zu erreichen mit dem Eselsberg-Hasen-Kopf-Umsteige-Haltestelle für die Busse.
Und wenn ich das mit sieht heute auch ein bisschen anders aus.
Ja, sieht heute ganz anders aus. Vor allem die Straßenbahn bringt so ein richtig so ein Großstadt-Flair auf den Eselsberg hoch. Ich habe Chemie studiert, Elektrochemie promoviert, wollte an der Uni bleiben, habe mich sogar beim ZSW mal als Doktorand beworben, aber die wollten mich nicht. Und so, also wie man sagt, ich habe dann geschworen, ich komme wieder, habe ich dann auch wahrgemacht, 25 Jahre später. Und die 25 Jahre zwischendrin war ich in der chemischen Industrie tätig. Mhm. Eine ganz große Firma im Bereich Mannheim-Ludwigshafen, die die meisten kennen werden. Aber nicht nur dort, ich hatte das Vergnügen, 3 Jahre in den USA verbringen, arbeiten, leben zu dürfen für diese Firma und 3 Jahre in Tokio in Japan. Und das sind natürlich auch Zeiten gewesen, die ungemein bereichernd waren für mich, für meine Familie, meine Frau. Wir haben eine Tochter, die ist 21, studiert Pharmazie, also so die Chemie für die älteren Menschen, Medizin und denke ich, ist ein großer Zukunftsmarkt in Frankfurt. Und meine Frau ist immer noch in der schönen Pfalz, wo ich die letzten 25 Jahre auch gelebt habe. Also wir haben ein Haus in der Deutschen Weinstraße, das sagt schon alles, ja. Mhm. Guter Pfälzer Wein. Jetzt geht's ein bisschen zurück in die Ulmer Bierkultur, was auch sehr schön ist.
Aber Ihre Frau hat sich bisher noch nicht hierher getraut, oder?
Die wird nachkommen. Also wir kommen beide gebürtig aus Heidenheim. Wir sind also quasi, ganz wie so schön heißt, die 3 Plagen der Menschheit, Lepra, Cholera von der Alpra. Also da können wir beide mit dazu und das geht auf jeden Fall wieder zurück. Aber jetzt hat es einfach nicht so ergeben. Meine Frau ist berufstätig. Ich hatte es einfach mal das Jahr auch genossen, unter Corona eben nicht zu reisen, im Büro zu sein, die Arbeit aufnehmen zu können und auch oft natürlich bis in den Abend reingearbeitet.
Sie sind jetzt frisch gebackener Professor, haben Sie vorhin gesagt. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt beispielsweise auch eine Professur übernommen haben?
Das geht immer so, dass der Leiter des ZSW in Ulm gleichzeitig auch Professor an der Universität in Ulm ist. Also ich bin quasi von der Uni ganz offiziell berufen worden, wie das so heißt, und bin aber am Tag meiner Einstellung sofort beurlaubt worden und quasi ins ZSW weitergereicht worden. So ein Modell gibt es immer wieder.
Also eine formale Geschichte.
Formale Geschichte, genau. Also ich wurde jetzt wirklich bezahlt vom ZSW. Das ZSW hat ein Kuratorium, so eine Art Aufsichtsrat, der das Ganze auch dann wirklich geldmäßig ein bisschen betreut und bin jetzt quasi angestellt.
Wie finden Sie denn den Ausgleich in der Freizeit zu Ihrer Tätigkeit?
Den finde ich im Moment wirklich nur sehr schlecht, weil ich viel zu viel arbeite, gebe ich auch zu. Können wir noch ein paar Sachen dazu erzählen. Ich habe ein großes Hobby oder 2 Hobbys. Eines Wandern, Also auch gerne mal 30, 40 Kilometer, ein bisschen länger. Das mache ich, wenn es immer geht, am Wochenende noch. Und das andere ist Musik machen. Und ich mache ein ganz außergewöhnliches Instrument, nämlich Orgel. Also ich spiele wirklich Kirchenorgel. Und ich schaue mir hier gerade aufs Münster raus. Also ist schon das Ziel, mal diese schöne, größte Orgel hier in Baden-Württemberg auch mal zu spielen. Also ich habe es mal ein bisschen so weit gebracht, dass nebenamtlicher Kirchenmusiker ein paar Prüfungen abgelegt. Aber man müsste eben Zeit haben zu üben. Das ist das große Dilemma. Ich habe mir sogar den Luxus erlaubt, so eine kleine Kirchenorgel für zu Hause zu kaufen, meine Wohnung hier. Aber wie gesagt, mit dem Üben ist es nicht so tolle, auch weil das Thema Brennstoffzellen, Batterien, Wasserstoff ist einfach viel zu viel los im Moment.
Mhm. Herr Professor Hölzle, ein paar ambitionierte Häuslebauer sozusagen haben schon eine Brennstoffzelle im Keller stehen. Manche werden sich aber auch fragen, was brennt denn da überhaupt?
Ja, genau. Es brennt etwas, ohne dass es wirklich brennt, ist ganz wichtig, ja. Also Sie brauchen einen Brennstoff und wenn die Brennstoffzelle im Keller bei Ihnen steht zu Hause, dann ist es meistens eine Heizung. Es wird also Methan-Erdgas quasi verbrannt, so wie eine Gasheizung funktioniert. Dabei entsteht aber auch Strom. Das ist eben das Schöne dran. In der Brennstoffzelle wird quasi die Verbrennung so geführt, dass nicht nur Wärme entsteht, sondern auch ein beachtlicher Anteil an Strom. Sogar wenn sie gut gebaut ist, 60% Strom, 40% Abwärme. Mhm. Das heißt, eine Brennstoffzelle kann brennbare Gase umwandeln in Strom. Und das ist im Prinzip auch das, was wir beforschen. Unsere Brennstoffzellen werden nicht mit Methan betrieben, also mit Erdgas, sondern mit Wasserstoff. Das ist eben auch die Zukunft. Wenn Wasserstoff mal in der Zukunft ganz groß werden wird, Wasserstoff ist eben frei von Kohlendioxid. Das ist das Schöne dran.
Warum heißt die Brennstoffzelle eigentlich Brennstoffzelle? Ist das quasi ein Kunstbegriff oder...
Ich weiß nicht, wo es genau herkommt. Es ist schon eine abgeschlossene Einheit. Es ist quasi eine große Kiste und eine kleine Kiste. Und da fahren Sie auf der einen Seite Wasserstoff rein als Gas, auf der anderen Seite Luft. Im Prinzip benötigen Sie den Sauerstoff aus der Luft und Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser. Das Wasser kommt als Wasserdampf wieder raus und das können Sie noch rückgewinnen als reines Wasser. Und so funktioniert das Ganze. Also Sie haben als Produkt nur Wasser und eben kein CO2 und das eigentliche Produkt aber ist die elektrische Energie, die Sie natürlich nutzen können im PKW oder im LKW für einen Motor, damit das Fahrzeug fährt. Oder eben im Haushalt speisen Sie die Energie direkt in Ihr Stromnetz ein und können sie nutzen.
Wenn wir jetzt den heutigen Stand sozusagen anschauen, ohne sozusagen die Forschung mit einzubeziehen, was kann eine Brennstoffzelle denn heute schon?
Die kann schon relativ viel, die ist auch schon sehr gut, aber sie wird eben nur in kleinen Stückzahlen produziert. Das ist immer noch so eine Art Manufaktur, ja. Und das Interessante ist, es gab in Ulm eine Firma, das war die Ulmer Brennstoffzellenmanufaktur. Das war eine gemeinsame Firma der Stadtwerke Ulm und vom ZSW. Und die hat auch mal 1000 Stück wirklich Manufaktur von Hand gemacht. Das ist 10 Jahre zurück. Damals gab es ein großes Interesse. Das war die erste große Brennstoffzellenwelle. Und jede Uni, jede Stadtbücherei, alle wollten so ein Schaustück haben. Haben eben Schaustücke produziert, für gutes Geld verkauft. Und als jeder eine hatte, war es auch vorbei. Und jetzt sind wir in der zweiten Welle drin. Und was ist anders geworden in den 10 Jahren? Ganz anders. Das Thema ist eigentlich Wasserstoff. Also die Brennstoffzelle benötigt Wasserstoff. Wasserstoff ist so nicht verfügbar, muss hergestellt werden. Können wir noch ein bisschen drüber reden. Ist eine große Unbekannte. Ist aber der zukünftige Energieträger, weil Wasserstoff und grüner Strom sind eben die einzigen CO2-freien Energieträger, die wir kennen. Also Wasserstoff wird kommen und damit kann die Brennstoffzelle kommen. Und deshalb wird jetzt die Brennstoffzelle im Moment vom Labor, von der Manufaktur in die Großserienproduktion übertragen. Das macht die Industrie, das machen nicht wir. Wir haben eine Forschungsfabrik und keine Fabrik. Aber wir wollen die Prozesse uns anschauen. Diese Prozesse, diese Maschinen.
Vor allem die Produktionsprozesse,
genau, Produktionsprozesse, Maschinen. Wir untersuchen zum Beispiel, wie präzise muss ich arbeiten. Also wo kann ich schlampern ein bisschen, ja? Wo muss ich sauber arbeiten? Wo brauche ich eine gewisse Luftfeuchtigkeit? Wo brauche ich eine staubfreie Umgebung? Was kann passieren? Wie kann ich so eine Brennstoffzelle, wenn sie fertig gebaut ist, was relativ zügig geht, man plant damit 5 Minuten pro Einheit, dann wird die konditioniert, heißt das. Das heißt, die wird auf den Teststand aufgespannt, dann wird die mal in Betrieb genommen. Das dauert heute 2 Tage. Das muss später mal in einer Stunde funktionieren. Also auch diese Prozesse schauen wir uns an.
Und Ihr Ziel ist dann sozusagen, der Industrie damit zu helfen, serienfähig
zu werden. Die Industrie hat viele, viele Fragen, die sie gar nicht beantworten kann im Moment alle gleichzeitig, weil sie primär den sogenannten Markthochlauf macht, also sprich Kapazitäten aufbaut, Fabriken baut und einfach mal in die Pötte kommt, was Stückzahl betrifft. Und alles, was zeitlich anfällt, das übernehmen wir, kümmern uns da so wissenschaftlich, technisch drum in Ruhe und stellen diese Ergebnisse auch der gesamten Brennstoffzellenindustrie dann zur Verfügung.
Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, dann ist diese Technologie jetzt nicht brandneu. Sie haben jetzt ja gerade schon von dem Unternehmen erzählt, was vor rund 10 Jahren die ersten Brennstoffzellen sozusagen fabriziert hat. Der Mehrwert heute, würden Sie sagen, ist tatsächlich, dass man eben diese Brennstoffzelle mit einem CO2-neutralen Energieträger sozusagen füttern kann.
Das ist der Mehrwert heute. Und wie gesagt, die Brennstoffzelle ist noch viel älter. Und Ulm ist da auch ganz wichtig. Also so um die Jahrtausendwende herum wurden die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge in Europa in Ulm gebaut, im Daimler Forschungszentrum. Und wie gesagt, und jetzt ist es nach 20 Jahren soweit, dass man wirklich mal in die Serie geht. Und da sind wir jetzt eben gerade mitten dabei.
Und in die Serie gehen heißt tatsächlich, wie man sich es bei großen Automobilherstellern vorstellen kann, da jagt dann alle 5 Minuten eine neue Brennstoffzelle
genau,
raus.
Genau, so muss es sein. Also wir reden primär bei LKW, also große Brennstoffzellen, 300 Kilowatt, ein bisschen größer. Das heißt vielleicht alle 10 Minuten, weil das Stückzahl nicht so groß ist, dafür ist die Brennstoffzelle an sich größer. Aber es geht im Minutentakt.
Über den LKW wollen wir später auch noch reden. Wenn man jetzt gerade seinen sonntäglichen Spaziergang sozusagen am oberen Eselsberg macht, dann sieht man schon eines ihrer Bauten sozusagen. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie irgendwann dann mal soweit sind, die Industrie sozusagen alle Fragen beantwortet hat? Bauen Sie dann wieder alles zurück?
Ja, ich würde gucken Sie mal den Dieselmotor und Benzinmotor an. Sind ja alle Fragen beantwortet worden? In 100 Jahren eher nicht. Also ich habe da keine Angst. Da gibt es immer was zu verbessern, was zu entwickeln, die Kosten runterzubringen, Teile auszutauschen. Wenn so eine Entwicklung mal läuft, dann gibt es sehr viel Arbeit. Wir sehen es auch bei den Lithium-Ionen-Batterien, die wir auch beforschen. Die sind jetzt wirklich im Massenmarkt angekommen in den Fahrzeugen. Überall sind die Batterien drin, die sind auch sehr gut. Und trotzdem wird eine riesige Menge an Forschung abgefragt in Richtung neue Materialien, höhere Sicherheit, höhere Lebensdauer, andere Anwendungen. Also wir werden uns rennen sie die Bude quasi ein im Moment bei Batterien und Brennstoffzellen. Das ist eine schöne Zeit. Mhm. Und wie gesagt, die Arbeit geht nicht aus.
Sie haben mir jetzt im Vorgespräch auch gesagt, die Halle, die jetzt gerade entsteht oder das Gebäude ist nur ein Anfang. Was passiert denn da oben noch alles? Oder anders gefragt, über was können Sie jetzt schon reden?
Also die Halle, die gerade entsteht, ist im Prinzip eine Testhalle. Wir werden dort bis zu 50 Teststände haben, um Brennstoffzellen von uns, aber auch von Kunden, die eben entwickeln, für Fahrzeuge dort zu testen. Dann werden wir die eigentliche HiFab, die Fabrication, wie das Wort schon sagt, nachziehen. Das kommt im nächsten Jahr. Wir werden dann auch die eigene Wasserstoffversorgung aufbauen, zusammen mit den Stadtwerken Ulm. Das passiert direkt dann quasi im Zaun bei uns. Und dann planen wir dann auch nochmal so in die einzelnen Teile der Brennstoffzelle reinzugehen. Also dann würde ich mal sagen, wir fangen ganz unten an, machen die Rohstoffe, machen Folien, machen sonstige Teile und versuchen die dann auch Schritt für Schritt zu verbessern.
Gibt es sowas Ähnliches schon in anderen Orten, in Deutschland, in Europa, vielleicht auch weltweit?
Gibt es eben nicht und es ist das Schöne dran und es ist auch eine einmalige Investition in Deutschland. Also es gab es letzten paar Monaten ein paar Announcements vom Verkehrsministerium aus Berlin. Es wurde sehr viel Geld spendiert für Wasserstoffthemen, aber das Thema Brennstoffzellen, Fabrication, also Produktion, wird es nur einmal geben in Deutschland. Das ist in Ulm und das ist eben schön. Das ist auch eine Verantwortung natürlich. Im Moment sind wir noch so ein bisschen im schwäbischen Dunstkreis unterwegs mit den Mittelständlern hier im Ländle. Und im nächsten Jahr müssen wir uns dann einfach bundesweit bekannt machen, dass wir wirklich überall als die Plattform anerkannt werden, die Brennstoffzelle eben von der Manufaktur mithilft, in die Großserie zu bringen.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass Sie lange Zeit im größeren Chemiekonzern tätig waren. Das heißt, Sie sind sozusagen die Materie schon gewohnt. Wie gehen Sie jetzt aber sozusagen mit dem Druck um, in Anführungszeichen Ergebnisse zu präsentieren, wenn Sie sagen, alle Augen in Bezug auf Brennstoffzellen schauen sozusagen nach Ulm?
Also Druck hatte ich, glaube ich, eher in dem großen Chemiekonzern. Also Industrie hat immer mehr Druck als die Wissenschaft. Die Wissenschaft neigt ja oft dazu, ganz grundlegend unterwegs zu sein, völlig entkoppelt von der Realität. Das ist bei uns nicht der Fall. Also wir haben zum Beispiel, wir arbeiten sehr intensiv mit der Industrie. 50% unseres Geldes verdienen wir in direkten Kooperationen mit der Industrie. Also wir sind Druck gewohnt und wir mögen das auch. Weil damit können wir uns auch was zeigen einfach. Wir wollen ja auch was abliefern. Das ist ganz wichtig für die Leute auch im Institut bei uns im ZSW. Wir wollen was abliefern. Das, was wir abliefern, sind eben Hilfestellungen für unsere Partner, dass diese schneller und besser ein Produkt in den Markt bekommen. Das ist auch ganz offiziell nochmal so zurück zur Gründungshistorie des ZSW als Stiftung des Landes Baden-Württemberg. Wir haben ganz formell einen Stiftungsauftrag. Mhm. Der Stiftungsauftrag ist eben genau das, der Industrie zu helfen, schneller, erfolgreicher zu werden. Dafür bekommen wir auch eine gewisse Menge an Geld jedes Jahr vom Ministerium in Stuttgart. Den Rest des Geldes verdienen wir eben dazu in Projekten wie HiFab oder mit Kooperationen mit Industriepartnern.
Das heißt, es war tatsächlich eine Zukunftsinvestition sozusagen, die das Land Baden-Württemberg da vor einigen Jahrzehnten sozusagen jetzt schon getätigt hat. Wie hat sich denn das Aufgabenfeld der ZSW in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert? Sie haben ja gesagt, Sie kennen das noch aus der Zeit, wo Sie sich selber als wissenschaftliche Mitarbeiter dort bewerben wollten.
Es hat sich thematisch nicht geändert, aber wenn Sie mal schauen, letzten 20 Jahre, mal war die Brennstoffzelle erwogen, mal waren es die Batterien, es hat sich immer so abgewechselt. Und auf einmal, jetzt ist alles da. Also die Batterien für PKW, die Brennstoffzellen für LKW, Wasserstoff für die zukünftige CO2-freie Energieversorgung. Das ist jetzt wirklich einmalig. Und es gibt uns eben auch die Chance zu bauen, zu wachsen, einfach größer zu werden, auch bundesweit aktiv zu werden. Das war in der Vergangenheit nicht so, weil entweder Brennstoffzelle oder Batterie oder mal gar nichts. Da gab es da wirkliche Dürrejahre, wo also Personal auch aktiv abgebaut werden musste. Und zwischenzeitlich haben wir Probleme, Leute zu kriegen. Das hat sich alles umgedreht.
Stichwort Personal, noch eine abschließende Frage. Frage zum Standort Ulm sozusagen. Wie schwer fällt es Ihnen denn, adäquates Personal rekrutieren zu können?
Also das Schöne in Ulm ist, dass wahnsinnig viel Elektrochemie, Batterien, Brennstoffzellen und so weiter vorhanden sind. Es ist das Helmholtz-Institut, die Technische Hochschule Ulm, die Universität und wir. Das ist sehr schön. Aber es gibt schon einen gewissen Druck, natürlich gutes Personal zu bekommen. Wir stellen typischerweise bundesweit ein. Viele unserer Doktoranden kommen aus anderen Bundesländern, sodass wir nicht zwingend auf die Universität angewiesen sind. Wir haben natürlich auch jede Menge Abgänge aus der Universität. Und jetzt auch ganz interessant, von der Technischen Hochschule Ulm, also Fachhochschule, kommen auch, wie gesagt, Leute zu uns und die mögen wir auch sehr gerne, weil die einfach ein bisschen praktischer ausgebildet sind. Sie lieben das dann bei uns.
Sie nutzen sozusagen den Standortvorteil gleich mit, indem es zwei Hochschulen und noch in der Universität gibt.
Genau, Laufweite 300 Meter in beide Richtungen.
Und jetzt, wie wir auch gehört haben, verkehrsgünstig angebunden.
Sehr richtig.
Herr Professor Hölzle, warum forschen Sie denn im Bereich der LKW und lassen den PKW, der auf deutschen Straßen auch sehr viel unterwegs ist, europaweit genauso, so ein bisschen außer Acht?
Wenn wir uns das Thema Brennstoffzellen andeuten, dann lassen wir in der Tat den PKW außer Acht. Wir kümmern uns um den PKW und um die dort eingebauten Lithium-Ionen-Batterien natürlich genauso. Aber heute haben wir ein bisschen Fokus auf Brennstoffzellen und es hat sich jetzt einfach so ein bisschen rauskristallisiert, dass so ein Elektrofahrzeug, also ein PKW mit Batterie, ganz gut über die Runden kommt. Man kann zwischenzeitlich ganz gute Reichweiten erzielen. Definitiv im Sommer, im Winter nicht so unbedingt. Also ich fahre selbst elektrisch, kann das bestätigen. Da gibt es immer noch große Unterschiede, temperaturabhängig. Aber wenn es Richtung LKW gehen, das sind die Anforderungen halt ein bisschen anders. Also so ein 40-Tonner, der braucht halt richtig Leistung. Viel, viel mehr als ein PKW und so ein 40-Tonner fährt eben Tag und Nacht. Ja. Das heißt, sie müssen da wirklich in der Lage sein, 4-5 Stunden durchzufahren und dann innerhalb von 10 Minuten das Ding wieder zu betanken. Und das ist halt der große Nachteil von Batterieantrieben, wie sie im PKW drin sind, dass die Ladezeiten sehr lange sind. Also typischerweise hängen sie halt zu Hause in einem PKW, wenn sie ein Elektrofahrzeug haben, dann die Steckdose stürzt sie nicht.
Über Nacht sozusagen.
Über Nacht, ja, aber so ein LKW, der muss eben fahren, der muss Geld verdienen. Der muss über Nacht durchfahren, wird geladen, fährt wieder zurück. Und das ist eben das Thema, die Kombination aus großer Reichweite, großen Distanzen und kurzen Ladezeiten. Da hat die Brennstoffzelle und der Wasserstoff eben Vorteile. Also sie tanken Wasserstoff, im Prinzip ein Gas mit einem normalen Tankstelle. Also sie haben, wie sie es gewohnt sind eigentlich, stecken das ein, warten 5 Minuten und das Ding ist gefüllt und dann können sie 400-500 Kilometer fahren. Und bei der Batterie dauert es eben, auch wenn sie schnell laden, mindestens 20-30 Minuten, ein bisschen länger eher noch. Und das andere ist, wenn sie dann so einen LKW haben und 400 Kilometer fahren wollen, dann wird so eine Batterie, die sie dafür benötigen würden, sehr, sehr schwer. Da reden wir also durchaus mal über 8 Tonnen Batteriegewicht für einen 40-Tonner LKW. So 40 Tonnen heißt Gesamtgewicht.
Kann man gar nicht viel zuladen,
sozusagen. Als Gesamtgewicht, also minus 8, haben sie schon mal ein paar Tonnen Zuladung verloren. Und das ist nicht blöd, ja. Während so ein Brennstoffzellensystem eben so schwer ist wie ein Dieselmotor, zusammen mit dem Wasserstofftank, alles gut. Sie können da quasi wie gewohnt das Fahrzeug betreiben. Und wie gesagt, uns einer als PKW-Nutzer und PKW-Käufer schaut ein bisschen auf die Optik und auf die Gimmicks und auf die Leichtmetallfelgen. Ein LKW muss eben kostengünstig von A nach B kommen für den Spediteur.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, der große Unterschied ist sozusagen, beim Auto spielt es jetzt weniger eine Rolle, weil das Auto schon per se kleiner ist und die Reichweiten in Ordnung. Aber um das Gleiche beim LKW hinzubekommen, müsste man im Prinzip sehr, sehr schwere Batterien einbauen. Und da kommt jetzt sozusagen die Brennstoffzelle ins Spiel.
So ist es, genau. Die andere Sache ist natürlich auch immer so ein bisschen Zeitfaktor. Ich meine, die Autos haben jetzt kräftig Druck bekommen, wie Sie gesagt haben, schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Teilweise auch zu Recht, weil die CO2-Emissionen im Verkehr in den letzten 15 Jahren einfach nicht runtergekommen sind. Die sind einfach konstant geblieben. Ja? Und deshalb haben die den schwarzen Peter bekommen, mussten das machen. Und die einzig verfügbare Technologie war eben, Stand heute, die Batterietechnologie. Deshalb sind die alle draufgesprungen und haben jetzt eben die batterieelektrischen Fahrzeuge im Markt, die es auch einigermaßen tun. Und ist natürlich auch noch weit weg von 100% Marktdurchdringung. Also heute in der Zulassung etwa 30% sind jetzt elektrisch, Plug-in, Hybrid, Hybrid. Also schon in the way to go, ja.
Und das wahrscheinlich auch noch, weil der Staat da eine Menge
Geld schön subventioniert. Und ob ich dann grünen Strom tanke oder grauen Strom, stört auch niemand, ja. Also es ist einfach jetzt mal die Idee, da einfach was zu machen. Ist im Prinzip ein guter Ansatz, finde ich persönlich auch sehr gut. Und ich hoffe, dass das Gleiche beim LKW passiert, dass da der schwarze Peter hat die Autoindustrie jetzt quasi vom PKW an den LKW weitergegeben, nach dem Motto, wir sind fertig, jetzt bist du dran. Und die LKWs gehen jetzt in Richtung, vor allem die 40 Tonner, die große Strecken fahren Richtung Brennstoffzelle. Der schwarze Schwarze-Peter gehen weiter an die Züge, also Diesellokomotiven, teilweise aus den 80er Jahren, müssen eben dann weg. Entweder elektrifiziere ich eine Strecke, was in Deutschland 25 Jahre dauert im Genehmigungsverfahren, oder ich lasse einen Brennstoffzellenzug fahren.
Jetzt haben wir ja aktuell sozusagen dann auch die Wahlfreiheit, was verschiedene Technologien angeht. Und beim LKW wird ja auch schon relativ viel getestet. Beispielsweise gibt es ja auf der A5 auch ein Testfeld für die Oberleitungen. Ja. Das kann man sich so vorstellen, da fährt quasi der LKW wie ein Zug unten durch und kann dann quasi die Batterie teilweise aufladen, sodass man dann 10, 20, 30 Kilometer weiter fahren kann, bis dann sozusagen die nächste Ladetrasse kommt. Wird ja auch vom Staat großzügig finanziert. Halten Sie das eher für eine Spielerei oder tatsächlich für eine sinnvolle Ergänzung zu den jetzigen Forschungsereignissen im Bereich der Brennstoffzelle?
Technisch gesehen wäre das eine Lösung, ganz klar. Man könnte eine kleine Batterie bauen und hängt dann eine Oberleitung dran, wie die Straßenbahn in Ulm. Ja? Sie brauchen eben dann Oberleitung. Überall, ja. Und das ist halt ein bisschen, Optik muss einem gefallen, ja. Muss betrieben werden. Sie brauchen die LKWs. Es ist eine Sache, die immer wieder diskutiert wird. Ein Oberleitungsbetrieb gibt Busse in manchen Städten mit Oberleitungen seit 70, 80 Jahren. Straßenbahn ist nichts Neues. Hat sich aber beim LKW eben nie durchgesetzt, weil die Fahrzeuge eben mobil sein müssen. Die fahren von der Autobahn runter, müssen dann vielleicht nochmal 100 Kilometer fahren. Das müssen sie alles sicherstellen. Sie haben also trotzdem eine große Batterie mit drin und dann können sie irgendwann die Oberleitung auch weglassen. Also, aber es ist, wie gesagt, vieles wird probiert. Es ist auch gut so, dass man einfach sieht, was sich am besten durchsetzt. Wir reden aber eigentlich immer über eine europaweite Lösung. Das ist ganz wichtig so. Das kleine Kirchturmdenken Deutschland alleine, das ist eben vorbei. Also wir reden über eine Lösung von Rumänien bis irgendwie in der Bretagne und von Portugal bis nach Finnland hoch.
Meinen Sie, das funktioniert?
Und das, ja, wird funktionieren. Also mit Oberleitung ein bisschen schwieriger, aber wenn Sie eben Tankstellen haben, Sie haben in Deutschland 400 Autobahntankstellen. Das heißt, Sie müssen jetzt mal 400 Tankstellen mit Wasserstoff versorgen an Autobahnen, was definitiv machbar ist. Und wie gesagt, so ein LKW hätte dann 500 Kilometer Reichweite. Er tankt nochmal und hat eine riesige Reichweite, um an ein paar Stellen quasi Ladung abzuladen, aufzunehmen.
Wo stehen Sie denn aktuell? Kann man sagen, dass der Spediteur schon zu Ihnen kommt und sagt, hey, lieber Herr Professor Hölzle, können Sie mir in 2 Jahren schon den ersten Prototyp auf den Hof stellen und ich teste den mal ein bisschen? Oder würden Sie sagen, soweit sind wir noch gar nicht? Nee, oder sind wir vielleicht sogar schon weiter?
Also die Spediteure sind ja alles meistens familiengeführte Unternehmen, sehr innovativ. Auch die Spediteure hier in Ulm zum Beispiel. Die kommen aber nicht zu mir. Ich hatte auch gar keinen LKW. Die gehen zu Iveco ins Donautal. Die haben nämlich LKWs. Die fangen jetzt an, nächstes Jahr wirklich Brennstoffzellen-LKWs zu produzieren, beginnen mit einer Kleinserie unter dem Brand Nikola. Wenn Sie mal hingehen, sehen Sie schon, also Branding ist da, die Wasserstofftankstelle wird aufgebaut und diese LKWs werden dann ab 2024, 2025 in der Massenproduktion kommen und dann werden die Speditionen hier vor Ort und im Umkreis und überall auch diese LKWs kaufen, am Anfang noch mit ein paar Subventionen, so wie heute PKWs bei uns einer und dann wird das Ganze Fahrt aufnehmen. Da bin ich sehr optimistisch und wiederum, ganz wichtig, wo kommen die ersten LKWs her mit Brennstoffzellenantrieb? Aus Ulm.
Also auch wieder ein Marktwert sozusagen, made in Baden-Württemberg in dem Fall.
Genau, made in Baden-Württemberg. Das System wird von Bosch geliefert, das ist auch made in Baden-Württemberg. LKW in Ulm zusammengebaut. Wir machen ein bisschen Technologie hinten dran. Also eine super schöne Sache, auch für diese Region hier.
Jetzt sind Spediteure nicht nur innovativ, sondern stehen natürlich auch unter großem Kostendruck. Nicht jeder, der in der Spedition arbeitet, oder andersrum, jeder, der in der Spedition arbeitet, weiß das. Viele andere, die wahrscheinlich dann nur den LKW sehen, wenn sie gerade den nächsten Drogerieartikelmarkt sozusagen anliefern, die stehen unter enormem Kostendruck, die Rendite sozusagen, die Gewinnmargen sind oftmals im einprozentigen Bereich. Wie wollen Sie denn den Spediteuren, also quasi den späteren Hauptabnehmern, denn diesen LKW schmackhaft machen?
Und die Spediteure haben 2 Möglichkeiten. Das eine ist eben, die Kosten auch weiterzugeben. Das kann man aber sehr positiv machen. Sie können heute Flugtickets kaufen und quasi diesen CO2 kompensieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in 1, 2, 3 Jahren, wenn das Thema CO2 runter wirklich ein ganz großes Thema wird, dass dann viele auch daran interessiert sind, ihre Güter CO2-neutral oder ohne CO2 zu transportieren und dann auch bereit sind, ein paar Cent mehr draufzulegen. Der Straßentransport ist nichts Teures. Ganz wenige Cent pro 100 Kilometer, 1000 Kilometer. Da ist ein bisschen Luft drin. Und ich denke, das wird eher vielleicht ein Marketinginstrument werden, wenn sie Spediteure gut machen, quasi diese extra Performance, CO2-freier Transport zu verkaufen an ihre Kunden, die das dann auch haben wollen.
Also Sie meinen, wenn man da ordentlich in der Marketingtrommel rührt, dann wird es schon?
Ja, passiert überall gerade. Also meinen, Sie können alles kaufen, CO2-frei und überall noch extra Geld drauflegen. Viele machen das auch schon. Das wird alles nicht über Nacht passieren, das ist ganz klar. Wir haben ja aus dem Zeithorizont 2045, 2050. Aber wir müssen die Sachen jetzt einfach anstoßen. Und dann entwickeln sich die ganzen Dinge, dann gehen die Stückzahlen hoch, dann gehen die Kosten runter, dann kommen die Tankstellen und immer mehr wollen immer mehr Güter ohne CO2 transportieren. Ich bin da sehr optimistisch. Ja.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die würden den Gütertransport auch gerne auf die Schiene bringen. Warum auf die Schiene? Wenn sozusagen der Ferienurlauber auf der A8 unterwegs ist, der freut sich über jeden LKW weniger, der drauf ist. Ob der jetzt mit Diesel fährt oder am Ende eine Brennstoffzelle drin hat, interessiert den Autofahrer in dem Moment ja nicht. Zwar umweltfreundlicher, aber macht immer noch die Straßen zu. Würden Sie sagen, die Lösung ist sozusagen eine Kombination aus mehreren Verkehrsträgern oder setzen Sie da voll auf den LKW?
Die Lösung ist immer eine Kombination aus mehreren Verkehrsträgern. Der Zug ist immer im Vorteil. Das ist alles nachgewiesen. Ja? Wir haben eben nicht die Streckenkapazitäten. Also ich habe mehrere Jahre in Japan gelebt, habe ich ja erzählt. Dort ist die Eisenbahn Nummer 1. Da sind die Strecken ausgebaut.
Im Übrigen auch pünktlich, soweit ich weiß.
Top pünktlich, auf die Sekunde pünktlich, ganz dicht. Ist natürlich klar, wenn Sie den Großraum Tokio mit 40 Millionen Einwohnern mit dem Großraum Osaka mit 20 Millionen Einwohnern verbinden, können Sie auch alle 5 Minuten einen Zug fahren lassen. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber in Deutschland wird es dann nebeneinander geben, bis die Bahnstrecken mehr ausgebaut sind, da reden wir über Jahrzehnte. Also von daher müssen wir jetzt in nächster Zeit mit LKWs leben. Und nicht vergessen, Deutschland ist das größte Transitland für LKWs in Europa. Jeder zweite LKW ist eben kein deutscher LKW, sondern kommt entweder aus Polen oder aus Frankreich oder aus Benelux oder sonst woher. Und das werden wir auch nicht abstellen können.
Wasserstoff und grüner Strom, das sind die beiden Energieträger der Zukunft, Herr Professor Hölzle. Warum ist denn das so?
Weil mir nichts Besseres einfällt. Man sagt ja offiziell, die Professoren müssen wissen, was da Sache ist. Also, wenn jemand eine gute Idee hat, was noch CO2-freie Energie liefert und eben nicht Kernenergie ist, die würde das auch machen, aber das steigt ja Deutschland aus, dann highly welcome. Schickt mir eine E-Mail und ich werde es sofort verwerten.
Und ja? Sie schulen um.
Und ich schule um. Gell? Nicht unbedingt, aber ich werde es versuchen dann zu nutzen, dass ich nicht umschulen muss. Ja. Also was haben wir? Wir haben Kernenergie heute, das steigt Deutschland aus. Grundremmingen wird vom Netz gehen, hier ganz in der Gegend. Ende des Jahres, in den nächsten Jahres ist die Kernenergie-Historie in Deutschland. Wie gesagt, in Deutschland, Frankreich, ganz andere Geschichte. Was haben wir dafür in Deutschland als Erfolgsmodell? Den grünen Strom. Also zwischenzeitlich ist knapp 50% unseres Stromes ist grüner Strom. Der kommt aus Biogasanlagen, primär aber aus Windkraftanlagen, also die berühmten Windräder und eben sehr, sehr viel Solarpanels, also Photovoltaik. Und damit können wir in Deutschland 50% unseres Bedarfs decken. Erfolgsgeschichte ganz gut, kostet uns 6 bis 7 Cent je Kilowattstunde extra, die EEG-Umlage, die wir alle bezahlen. Also grüner Strom ist nichts Billiges. Und das Hauptproblem ist eben vom grünen Strom.
Für alle, die jetzt noch nie die Stromrechnung selber bezahlt haben, was ist eine EEG-Umlage?
Das ist die erneuerbare Energiengesetz. Das heißt also, das ist ja so mal vor 20 Jahren beschlossen worden, grüner Strom hat Vorrang. Und der war vor 20 Jahren sehr, sehr teuer, 50 Cent je Kilowattstunde, also richtig, weil Solarenergie teuer war und die Windräder waren noch klein. Und das wird einfach umgelegt auf alle Stromkunden. Ist ein Gesetz und es ist beibehalten worden und so ist es. Ja. Also wir zahlen die Energiewende alle mit. Das wissen auch die meisten, das ist unbefriedigend, so ist es eben. Wird auch so bleiben und kostet uns also allein das Thema Energiewende 6 bis 7 Cent je Kilowattstunde.
Jetzt kann man natürlich, wenn man von der kostentechnischen Seite denkt, das durchaus bemängeln, dass man zum Beispiel jetzt aus der Kernenergie aussteigt. Andere Staaten wiederum investieren ja sogar heute noch in diese Technologie. Wie würden Sie das denn als Fachmann bewerten? Jetzt ganz unpolitisch sozusagen, was die Entscheidung angeht, sondern einfach rein von der Energiegewinnungsmethode her.
Ich glaube, das kann man als Fachmann nicht ganz alleine bewerten. Es ist im Prinzip eine Risikoabschätzung. Es sind zwei Themen. Kernenergie ist eine, ist eben der radioaktive Abfall, den man dann auf Tausende von Jahren irgendwo sicher verwahren muss. Da tun wir uns auch schwer in Deutschland. Und das andere ist eben das Restrisiko, dass so ein Reaktor doch mal in die Luft fliegt. Und wenn Sie da die mathematischen Rechnungen nehmen, dann ist es quasi null. Jetzt haben wir natürlich in Tschernobyl eine große Katastrophe.
Sie meinen, das Risiko war null.
Das Risiko, das was wir in Tschernobyl schon mal gesehen, ist doch nicht null. Und Fukushima aus ganz anderen Gründen gleich 3 Reaktorblöcke. Also hatten wir weltweit schon 4 Reaktorblöcke, die um die Ohren geflogen sind. Und es hat eben vielen zu denken gegeben. Und dann ist die Entscheidung eben gefallen in Deutschland relativ überraschend über Nacht von der Bundeskanzlerin Merkel auch getrieben. Wir steigen da aus. Ist entschieden, ist vorbei, ist zu spät umzukehren. Also müssen wir auch nicht. Wie gesagt, 50% des Stromes ist grün. Jetzt müssen wir die anderen 50% der Grünen bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach mal mathematisch gesehen doppelt so viel Windräder und doppelt so viel Photovoltaik.
Was wahrscheinlich in Deutschland auch nicht umsetzbar ist, denn wenn man die ganze Diskussion heute schon verfolgt, das Windrad vor der Haustür will halt doch niemand haben.
Und da fangen die Probleme an. Die Frage ist, was wollen die Deutschen haben? Also wir wollen keine Kernenergie. Politik sagt raus. Ja, wir werden aus der Kohle aussteigen bis 2035. Keine Kohleverstromung mehr. Also auch raus. Ja. Erdgas, Nord Stream 2 Pipeline.
Wird auch schon
ethisch gesehen. Also Erdgas ist auch weg. Ja. Aber haben wir Biomasse, ist so ein Landfresser. Mais, Monokulturen wollen wir eigentlich auch nicht. Ja.
Also ich sehe schon, in Nein-Sagen sind wir gut.
In Nein-Sagen sind wir gut, aber die Lösung hätten wir doch gerne. Grünen Strom, CO2-frei wollen wir auch. Das ist ein ganz großer Wunsch in der Bevölkerung, finde ich auch gut, ja. Und wir können das technisch auch schaffen. Ich bin da sehr optimistisch. Wir brauchen mehr Windräder, ja. Wir können auch ein paar mehr verkraften, muss man einfach nicht uns das sehen, ja. Die werden auch immer größer werden. Das heißt, die Anzahl wird weniger werden. Dafür wird eben der Durchmesser größer. Photovoltaik ist noch riesiges Potenzial. Also wenn Sie irgendwie mal so in eine Suchmaschine reingehen, Sie mal das Donautal-Industriegebiet von oben anschauen, mit Satellitenaufnahme, die Hälfte der Dächer ist noch keine Photovoltaik drauf. Das sind riesige Dachflächen, die noch belegt werden können. Sie können perspektivisch jedes Autodach mit Solar belegen. Sie können LKW planen mit Solar belegen. Ja, jeder LKW hat 80 Quadratmeter Planfläche. Was an der Seite draufsteht, die Werbung liest sowieso keiner. Also Photovoltaik drauf und dann Strom genutzt. Ja, also da gibt es unendlich viel Potenzial und der Trick wird eben sein, die Photovoltaik ins tägliche Leben so zu integrieren, dass sie gar nicht mehr auffällt. Und die Windräder werden auffallen, ist ganz klar, aber sie werden eben, weil wenn man sie gut platziert und ein bisschen da in manchen Zentren eben 10, 20 Stück hinbaut, auch offshore eben sehr stark investiert, wird es nicht so sein, wie es noch vor 20 Jahren war, dass hier und dort eben ein einzelnes Windrad steht und das ist eben das, was am meisten stört.
Jetzt wird ja oftmals auch dieser bekannte Begriff des Greenwashings sozusagen verwendet. Also man tut sozusagen einen auf grün oder macht einen auf grün, dabei bewirkt man eigentlich eher das Gegenteil. Ein prominentes Beispiel ist ja auch die Stahlindustrie, wird ja oftmals auch mit neuen Sanktionen in Anführungszeichen belegt, jetzt auch mit dem CO2-Emissionenhandel. Ist auch ein eher politisches Thema, sorgt aber unter Umständen dafür, dass der schmutzige Stahl von Deutschland einfach in andere Länder in Europa oder sogar in der Welt wandert. Das heißt, für das Weltklima ist da immer noch nichts getan. Sehen Sie die Gefahr, dass das bei der Energiewende in Deutschland genauso passiert, dass wir jetzt halt einfach merken, ups, wir haben zu wenig Strom, also nehmen wir halt doch wieder den Atomstrom von den Franzosen?
Das kann diesen Winter schon passieren. Also wir haben überall gelesen, die Erdgasspeicher sind leer und mal gucken, was so kommt, ja. Wir haben ein europäisches Stromnetz, das heißt, wir haben das Recht und die Pflicht, uns auszutauschen, was Strom betrifft. Wir können das von den Franzosen beziehen, wir können von den Österreichern irgendwie Spitzenstrom beziehen. Es gibt eine große Gleichspannungsleitung nach Norwegen hoch, also wir können europäisch geben und nehmen, das ist ganz gut. Aber es wird sicherlich in den nächsten 20, 30 Jahren auf dem Weg zu null CO2 schon ein paar, wie es im Englischen sagt man dazu, ist eine bumpy road, also ein paar Schlaglöcher geben, wo ab und zu was passieren wird. Sowas ist nicht richtig planbar. Trotzdem wird es Deutschland machen, wir wollen es auch alle. Aber es muss auch klar sein, wenn wir als Deutschland CO2-frei werden, dann sind das 2% der globalen CO2-Emissionen. Viel wichtiger ist, dass eben China, die Vereinigten Staaten, andere Länder CO2-frei werden. Und die Vereinigten Staaten zum Glück unter dem neuen Präsidenten haben wir den Weg eingeschlagen Richtung CO2-Freiheit.
Da würde jetzt aber der Otto-Normalverbraucher sagen, ja, wenn es 2% ist, warum tun wir uns das Ganze denn überhaupt an?
Weil wir auch einen Beitrag leisten müssen. Wir können es nicht wegdrücken. Ja, und der andere Grund ist, wir sind ja sehr gut im Entwickeln von Technologien. Also wenn wir jetzt sehr gute Brennstoffzellen haben in Deutschland, dann können wir die zukünftig auch mal exportieren und damit Arbeitsplätze sichern. Also generell haben wir viel, viel Industrie hier, Maschinenbau, auch die Pkw-Industrie. 30% der Fahrzeuge, die hier produziert werden von den bekannten großen Produzenten, die landen in Asien, in China. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir Dinge verkaufen. Wir werden nie Energie verkaufen können, wenn wir dazu einfach zu großen Bedarf haben, aber wir können Geräte, Maschinen und sonstige Dinge verkaufen, um Energie zu erzeugen, zu wandeln und zu speichern. Und das ist, glaube ich, die Chance für Deutschland. Und dazu müssen wir es auch umsetzen und zeigen, dass es funktioniert.
Also so ein bisschen die Vorreiterrolle einnehmen und dadurch vielleicht auch andere Staaten dafür begeistern oder ermuntern, diese Technologien ebenfalls einzusetzen, sodass dann am Ende sozusagen der ganz große Wurf stehen kann. Herr Professor Hölzl, Sie haben ja auch gesagt, dass dieses Thema aus Ihrer Sicht eine gesellschaftspolitische Dimension hat. Also jeder, der sagt, oh, ich habe daheim jetzt eigentlich kein Unternehmen oder mein Strom, der kommt eh aus der Steckdose, das interessiert mich alles nicht. Sehen Sie anders, oder?
Ich sehe es anders, aber ich kann auch jeden verstehen, der einfach sagt, der Strom kommt aus der Steckdose. Ja. Und der Strom kommt ja auch aus der Steckdose. Aber wie gesagt, jeder zahlt bereits seinen Beitrag für die Energiewende, wird ihn auch weiterhin bezahlen, weil es einfach dann, ja, bisher schon eine Vorgabe war der Regierung, jetzt unter der neuen Regierung, die sich so abzeichnet, wir wissen es nicht genau, eben noch dann viel mehr kommen wird. Also wir wollen das, die Mehrheit der Bevölkerung möchte es haben. Uns geht es einfach darum, wie kann man das gestalten, wie kann man das wirklich so Schritt für Schritt umsetzen, ohne die Bevölkerung finanziell aber auch sicherlich mental zu überfordern.
Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, weil wenn jetzt der Strom wieder um 10 Cent die Kilowattstunde teurer werden würde aufgrund der Energiewende, dann sind wahrscheinlich viele von der Idee schon weniger begeistert.
Das ist richtig. Also wie gesagt, ich habe 3 Jahre in Japan gelebt. Es war nach Fukushima. Die Reaktorkatastrophe hat dazu geführt, dass in Japan alle Atomreaktoren runtergefahren wurden.
Fürs Erste.
Und einige Jahre lang. Und übrig blieben eben die Kohlekraftwerke, die teurer waren. Das heißt, dort habe ich 40 Cent die Kilowattstunde bezahlt für meinen Strom. Und ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, dort hatte ich 7 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Also ganz extreme Unterschiede. Wenn ich natürlich 7 Cent bezahle, dann spare ich auch keinen Strom, dann haue ich das Zeug raus. Bei 40 Cent schaut man zweimal hin. Ich denke, das wird sicherlich wichtig sein, dass es Energie nicht umsonst ist, dass man einfach drauf schaut. Aber Energie muss eben auch erschwinglich bleiben. Ohne Strom, ohne Kraftstoffe, ohne Mobilität können wir nicht mehr leben. Das ist ein Grundrecht eigentlich, obwohl es nicht im Grundgesetz steht. Und die Politik hat in den nächsten 20 Jahren die Aufgabe, das eben so zu gestalten, dass es, wie gesagt, finanziell verkraftbar erlebbar ist, dass wir einen Lebensstandard halten können, dass wir nicht rückrudern müssen. Und ich denke, da machen Leute auch mit. In dem Moment, wo es in Verbote reingeht, denn ich darf nicht mehr fahren, ich darf das und das nicht mehr, dann wird sich da großer Widerstand aufbauen. Das ist also die Kunst der Politik, das dann umzusetzen. Und wie gesagt, die Wissenschaftler, ich sage immer im Spaß, naja, wir Wissenschaftler, die Energiethemen bearbeiten, wir sind dann die Virologen der Energiewende. Ja, das ist unser Job da immer so mit wissenschaftlichem Know-how. Und es ist ja auch das Schöne an der Wissenschaft, wir müssen keine Politik machen. Ja, wir dürfen die Fakten auf den Tisch legen, das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen auch Lösungsansätze bieten, das ist ganz wichtig. Also nicht motzen, sondern immer Ansätze, immer Lösungen bieten.
Dann machen Sie vielleicht auch irgendwann einen Podcast, so wie der Kollege Drosten, oder?
Genau, aber die Umsetzung muss dann die Politik machen. Da ist die Arbeitsteilung ganz klar. Wir als ZSW, wir beraten auch die Landesregierung in Baden-Württemberg. Wir haben ein Mandat dafür, wissenschaftlich zu beraten. Wir tun das wirklich wissenschaftlich.
Jetzt muss man über einen wichtigen Punkt noch sprechen, haben Sie mir gerade auch in der Musikpause nochmal gesagt. Deutschland liegt ja eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ziemlich beschissen, auch wenn man das Wort im Radio nicht sagen darf, was den Standortvorteil Wirtschaft angeht. Warum?
Also wir haben in Deutschland eine sehr hohe Bevölkerungsdichte, dicht besiedelt, vielleicht nur Belgien und die Niederlande, wenn man das mal zusammennimmt, ist es wirklich ein sehr dicht besiedeltes Land mit sehr hoher Industriedichte, also sehr hohem Energiebedarf. Jetzt wollen wir den grünen Decken, wir brauchen also Wind und brauchen Sonne. Gut, für Wind am besten offshore ins Meer rein. Deutschland hat leider sehr wenig Küstenlinie. Ist ein bisschen an der Nordsee und noch weniger an der Ostsee. Dann macht es eben die Sonne aus. Und dann, wenn man dann die Karte mal anschaut, die Weltkarte, sieht man, dass Deutschland auf der gleichen geografischen Höhe liegt wie Anchorage in Alaska. So, das Thema Alaska und Sonne passt irgendwie nicht. Und so ist es in Deutschland eben auch. Also wir haben da schon einen Standortnachteil, was Energie betrifft. Wir kaufen heute 70% unserer Energie zu. Das ist primär Erdgas und Erdöl. Wir werden in der Zukunft auch zukaufen müssen. Und der Zukauf wird eben Wasserstoff sein, weil Strom kann ich eben nicht über große Distanzen transportieren. Und das ist eben auch vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man es mal so anschaut, weil der Wasserstoff muss irgendwie gemacht werden. Der wird dort gemacht, wo primär stromgünstig ist, also Photovoltaik, Saudi-Arabien, Nordafrika, wo man sehr günstig grünen Strom machen kann. Und das Schöne ist, wir können uns unsere Partner für die zukünftige Wasserstoffversorgung im Moment sogar selbst aussuchen. Wir müssen nicht dahin gehen, wo das Erdöl im Boden liegt, zwangsläufig. Wir können sagen, nee, mit diesem Land wollen wir kooperieren. Dort werden große Solaranlagen aufgebaut, dort wird Wasserstoff gemacht, da wird ein Hafen gebaut. Und dann kommt der Wasserstoff irgendwann mal in Wilhelmshaven an bei uns und wird dann perspektivisch in das deutsche Erdgasnetz eingespeist. Das ist ja da. 350.000 Kilometer im Boden drin, die jedes Haus fast erreichen. Heute Erdgas, morgen Wasserstoff, also eine wunderbare Lösung.
Und dann würden Sie sagen, sozusagen ist man auch vielleicht von Staaten, die politisch im Gegensatz zu unseren westlichen Werten stehen, auch unabhängiger, oder?
So ist es. Wir können es uns raussuchen. Und wenn wir anfangen zu gucken, dann würde ich mal sagen, gut, Windenergie, Schottland zum Beispiel, schönes Land, Norwegen, ja. Wenn Sie sagen, eher Solar, warum nicht Süditalien, warum nicht Spanien? Das sind strukturschwache Gebiete, die haben da eine Chance, wirklich viel Geld zu verdienen. Oder wenn Sie nach Osten ein bisschen gucken, Ukraine, extreme viel Fläche verfügbar für Windenergie, sogar Pipelines, die schon gar nicht mehr bedient werden. Rumänien hat bereits eine gewisse Versteppung in manchen Landesteilen, also Solarpanels hin. Ich denke, das ist eine Riesenchance, die man hat, Energie vor der Haustüre zu machen. Nicht direkt im Windrad vor der eigenen Haustür, aber so im Umkreis 500.000, 1.500 Kilometer. Und eben nicht nach Saudi-Arabien zu müssen oder sonst wohin, wo eben eine andere Politik und andere Kultur herrscht.
Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, darüber hinausgehen, dass wir tatsächlich so dieses große Ziel 2045 CO2-neutral zu werden erreichen können?
Also es muss sehr viel passieren, auch überall und gleichzeitig. Aber ich denke, die Grundtechnologien, die wir benötigen, ist ganz wichtig, die haben wir. Wir haben günstige Solarenergie, wir haben günstige Windenergie, wir haben leistungsfähige Batterien, wir kriegen das die Brennstoffzellen. Wir wissen, wie mit Wasserstoff umzugehen ist. Wir müssen nichts mehr neu erfinden. Wir müssen das alles jetzt einfach anwenden, umsetzen und einbauen. Und da Deutschland eben in einem europäischen und globalen Energieverbund auch ist, brauchen wir Energieimporte, also Einfuhr von Energie, auch in der Zukunft. Das heißt, wir können es auch nicht alleine machen. Wir müssen mit Partnerländern kooperieren. Wir müssen das Ganze global versuchen zu gestalten, dass durch die ganze Welt zusammen mit uns eben die Energiewende angeht. Das sieht im Moment eigentlich sehr gut aus, sodass wir in Zukunft auch Energie zukaufen können, weil wir können nicht alles selbst machen.
Sie machen also Mut für die Zukunft, kann man sagen. Sie sagen, die Technologien sind schon da. Würden Sie sagen, fehlt es an Mut aktuell oder fehlt es an Geld? Oder was ist sozusagen das Manko? Warum sind wir nicht schon viel weiter?
Es ist immer bei vielen Technologien so, dass es einfach ein paar Jahre dauert. Am Anfang auf einmal geht es dann ganz schnell. Also wenn Sie mal so zurückgucken, die Einführung von Handys, am Anfang war das so für wenige, die sich leisten konnten. Auf einmal innerhalb von 2-3 Jahren war das passiert. Ja? Als der Verbrennungsmotor wirklich mal mit dem Model T von Ford vor 100 Jahren auf den Markt kam, innerhalb von 5 Jahren waren die Pferdekutschen weg. Also ich bin, in dem Punkt sind wir gerade. Wir nennen es Tipping Point bei den Wissenschaftlern. Ich bin da völlig überzeugt davon. Wir sehen es gerade im Verkehr. Vor einem Jahr gab es, oder vor 18 Monaten gab es quasi keine Elektrofahrzeuge. Heute sind 30% der Neuzulassungen elektrisch oder teilelektrisch. Das geht jetzt alles ganz schnell, weil die Technologien da sind, die Leute das wollen, die Politik die Rahmenbedingungen setzt und auch genug Kapital einfach im Fluss ist, um diese Entwicklung, diese Umsetzung auch zu finanzieren.
Jetzt gibt's viele Menschen, die begeistern sich auch für dieses Thema. Sie haben ja vorhin auch gesagt, das Bewusstsein in der Bevölkerung ist mittlerweile da. Wenn man jetzt konkret Interesse an Ihrer Arbeit hat, kann man das Ganze sich mal angucken beispielsweise? Kann man Sie besuchen oben am Eselsberg?
Also können nicht immer rein zu uns. Wir haben eben mit Wasserstoff zu tun, ist auch sicherheitsrelevant. Aber wir machen typischerweise zusammen mit der Uni immer einen Tag der offenen Tür. Also wenn die Uni so ein Event hat, sind wir mit dabei. Wir werden sicherlich auch in den nächsten 1-3 Jahren einige Eröffnungsfeiern haben und neue Sachen einfach mal in Betrieb nehmen, wo es Möglichkeiten gibt. Wir planen ein Besucherzentrum, das so in 2 Jahren perspektivisch fertig ist, für Fachbesucher, aber auch für Publikum. Da wird sich einiges tun. Wir wollen auch das Thema Wasserstoff irgendwie sichtbar und, ich würde es mal plakativ sagen, anfassbar machen. Ja. Wasserstoff kann sich keiner was richtig vorstellen, wenn er mal sieht so ein Gerät aus, so sieht eine Brennstoffzelle aus, so funktioniert das. Das nimmt dann auch Ängste quasi weg und erhöht nochmal die Akzeptanz.
Die Menschen früher hatten ja auch Angst vor dem Auto, als sie noch mit Pferdekutschen unterwegs waren.
So ist es, genau. War ja ein Höllengefährt und siehe da, wir alle lieben es heute.
Sie suchen ja auch ständig neue MitarbeiterInnen, haben Sie mir gesagt.
Ja klar, suchen Sie mal so www.zsw-bw.de. Gibt es immer freie Stellen. Also wir wachsen, wir haben Bedarf, wir haben schöne Themen, wir bekommen neue Gebäude. Also es ist immer gut, bei uns zu arbeiten.
Ein Mann, der viel Mut macht sozusagen und auch optimistisch in die Zukunft blickt. Vielen Dank, Herr Professor Markus Hölzle, dass Sie heute bei uns im Studio waren und ein paar spannende Insights gegeben haben zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.